Diese Woche machen wir das ganz, ganz große Rennen auf und es geht los, 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 los. Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM und ich bin heute mit Mario Thunert verabredet.
Jawohl, und noch eine Runde. Ich bin dabei, Fabian.
Ja, noch eine Runde. Fahren, fahren, fahren. Sagen das die Leute da eigentlich wirklich
oder ist das eigentlich so? Ist ein bisschen schwindelig geworden.
Ist das immer aufgezeichnet? Oder geht noch was, die Hits der 80er, 90er und der 2000er?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Aber es ist eine interessante Frage. Also ich weiß nicht, vielleicht hat da mal einer eine soziologische Arbeit oder so geschrieben drüber. Aber ich glaube, da sitzen doch tatsächlich immer die Leute in der Kabine, ne?
Ja, die kassieren die Leute ab und ich glaube, dass die vielleicht doch Spaß haben, mal zwischendrin mal abends ein bisschen Show zu machen.
Statt ja, glaube ich auch. Ja, das sind doch Schausteller. Die sind doch, die wollen doch auch entertainen, oder? Also die kommen ja auch so ein bisschen so aus diesem Entertainment-Business und ich könnte mir schon vorstellen, dass die, ich glaube jetzt nicht, dass die das irgendwie dann so Playback-mäßig so nachsynchronisieren wie Thomas Anders im Fernsehgarten, aber ich glaube, die machen das schon, aber ich kann mir auch schon vorstellen, wenn ich das, ich hätte da glaube ich Spaß daran, das mal so an ein, zwei Abenden zu machen, aber wenn ich mir überlege, ich müsste das jeden Abend machen, ich glaube, dann fände ich das irgendwann schon ein bisschen ermüdend, also vielleicht würde ich das dann irgendwann an einzelnen Abenden aufzeichnen, so als Backup und dann nur so tun und eigentlich in der Kabine dann nur Chips essen und an manchen Abenden, wenn ich sage, jetzt hab ich mal wieder Bock, dann mache ich es mal wieder live.
Ja, da fällt mir nur ein, mir wurde mal vor Ewigkeiten erzählt beim Automobilhersteller, da gab es jemanden, der hat über Jahrzehnte irgendwelche Blompen miteinander verblompt und diese Person hat nebenbei immer ein Buch gelesen. Also wirklich so rechts gearbeitet, links gelesen.
Aber braucht man da nicht zwei Hände für, um verblompen, weißt du? Das hört sich so nach einer schwerwiegenden Tätigkeit
kannst,
an.
Du kannst ja ein Buch lesen und dann mit zwei Händen
arbeiten. Während du unter einem Auto liegst oder wie?
Und nee. Also am Schreibtisch saß die Person. Oder am Arbeitsplatz.
Ach so, und also an einem Schreibtisch hat die Person was verblompt.
Die war so routiniert, sage ich mal, bildlich würde ich jetzt mal so sagen, so eine Schneiderin in Bangladesch, die gleichzeitig noch nebenbei links...
Ja, während die Firma abbrennt, liest sie noch ein Buch.
Ja, es ist leider traurig, dass wir da überhaupt uns keine Mühe geben und am Ende kostet ein T-Shirt vielleicht 20 Cent mehr.
Ja, da könnte man den Arbeitern da schon mal ein bisschen Brandschutz gönnen, aber bin ich auch der Meinung. Ja, ich wäre auch bereit dazu, die 20 Cent mehr auszugeben. Vielleicht entwickeln wir uns gesellschaftlich irgendwann noch dahin. Vielleicht schafft es Friedrich Merz jetzt, da eine Bewegung auszulösen.
Ja, der hat ja eine Bewegung ausgelöst. Das ganze Fernsehprogramm wurde ja durcheinander gewirbelt.
allerdings.
Ich bin ja auch noch froh, dass das jetzt noch so ausgegangen ist. Wenn der erst Freitag geworden wäre, was da wohl in Deutschland los gewesen wäre.
Ja, totale Staatskrise. Gott. Ja. Wobei, ich sage jetzt mal, NTV und Welt hätte es das wahrscheinlich gefreut, weil die hätten jetzt dann wahrscheinlich Nikolaus Blome, der wäre gar nicht mehr schlafen gegangen. Ja, also der hätte sich noch ein paar Energy Drinks gekippt und der wäre dann bis Freitag live auf Sendung geblieben.
Und der arme Olaf Scholz, ja, der wollte natürlich auch die Kanzleramtsübergabe machen, damit er jetzt nach Fidschi fliegen kann zum Beispiel.
Oder ach so, ich dachte jetzt, du sagst jetzt, er wollte das noch ein bisschen rauszögern, damit er noch ein paar Nächte im Kanzleramt übernachten kann, weil der da irgendwie so ein Wasserbett hat oder so, keine Ahnung.
Da gibt es ja auch keine
Massagesessel.
Bitte? Das ist ja interessant, im Gegensatz zum Oval Office und anderes, wie jetzt bei diversen Serien. Es gibt ja vom Kanzleramt, von der Kanzleramtswohnung gibt es ja keine wirklichen Bilder.
Es gibt so ein paar nur so Establishing Shots, würde ich mal fast sagen. Ne? Also wo man mal so den Grundriss irgendwie sieht von diesem Schreibtisch. Aber ich habe zum Beispiel nie ein Foto gesehen von einem Schlafzimmer dort. Und ich frage mich dann auch, hat Olaf Scholz oder haben die Kanzlerinnen und Kanzler da dann so Bedienstete oder können die dann auch mal abschließen? Und wie ist das da so? Also ich glaube, also wenn ich mir so vorstelle, wenn ich Kanzler wäre, also Gott bewahre, dass das passieren wird, aber wenn ich da so in diesem Kanzlerbüro wohnen würde, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ich fühle mir diese Atmosphäre irgendwie so strange vor, weil irgendwie bist du vor, eigentlich so...
Jetzt stell dir mal vor, du hast gerade Ärger mit deiner Frau theoretisch als Kanzler, ziehst dich dann ins Kanzleramt zurück und sagst dir, okay, da ist halt noch so eine Wohnung, guckst dir dann irgendwie, besorgst dir dann irgendwie noch Sky, kommt dann auch so ein Telekom-Techniker vorbei.
und können Sie mir bitte den Anschluss einrichten?
Ja, und dann, ja, dann sitzt du aber vielleicht, dann sitzt du vielleicht aber nur in Unterhose da.
Kann passieren, ja, natürlich, realistisches Szenario.
Kommt,
aber,
dann kommt einer rein und sagt, hier ist Krieg ausgebrochen, wir müssen was machen, und dann sitzt du halt auch so da. Und
das dann musst du dir halt so eben gerade nochmal die Schlafanzughose anziehen. Ich sag mal.
Aber das denke ich mir auch zum Beispiel bei König Charles, ja. Der wohnt ja auch in so einem riesigen Anwesen, wo ja zig Bedienstete rumlaufen, wo halt auch Führungen sind, wo du halt auch dann so denkst, irgendwie so, naja, eigentlich will ich mal meine Ruhe haben und vielleicht genüsslich einfach was Geheimes machen.
Ja. Tja, das ist dann eben wirklich, ne, das ist dann die Schattenseite der Macht, aber
aber
ich frage mich ja zum Beispiel auch, ob dann Olaf Scholz teilweise irgendwie so in diesem Kanzlerbüro sitzt und dann auch so ein Fernsehzimmer hat, wo der dann einfach mal irgendwie so Netflix, also so Netflix und Chill, ne, irgendwie so einfach dann auch mal ein paar Serien streamt oder irgendwie so gerade. Mhm.
Also, ja, das glaube ich jetzt weniger. Barack Obama hat es eher schon gemacht.
Ja, der hat das erzählt, dass er immer irgendwie auch so ein TV-Junkie war. Ich weiß das von Trump, dass der den ganzen Tag nur Golf guckt. Aber das ist dann auch halt auch weniger verwunderlich. Ne?
Ja, ich würde mal sagen, so den einzigen Kanzler, dem man bislang in Deutschland nichts vorwerfen kann, war Walter Scheel.
Walter Scheel war Kanzler, ja?
9 Tage.
Oder war der Bundespräsident?
Nee, der war 9 Tage Kanzler. Der wird immer wieder vergessen.
Ja. Oh mein Gott. Ja, und der hat nichts falsch gemacht, weil er zu wenig Zeit hatte, oder?
Genau, da konnte er nichts falsch machen.
Ja, auch schön. Hat alles seine Vorteile, ne? Aber ja, der konnte sich dann auch nicht einrichten im Kanzleramt. Ich habe mich ja gestern gefragt, wie ist denn das? Also wenn jetzt dann tatsächlich die Abstimmung erst in 2 Wochen gewesen wäre oder am Freitag, dann hätte ja eigentlich Olaf Scholz, der ja schon ausgezogen ist aus dem Kanzleramt und wahrscheinlich, keine Ahnung, eben halt auch schon seine Zahnbürste entsorgt hat und so, muss er sich dann nochmal eine neue Zahnbürste kaufen und dann wieder reinmarschieren? Also das sind alles so Fragen, die stellt man sich dann auch.
Ja, vor allem fand ich es ja auch krass, dass man, dass Olaf Scholz Angela Merkel 10 Tage vorher abgelöst hat, bevor sie Helmut Kohl überholen
konnte. War
das so? Ja, das war 10 Tage vorher, wo ich mich dann auch gefragt habe, hättet ihr nicht mal irgendwie Frau Merkel fragen können, ob sie jetzt vorher oder noch vielleicht 10 Tage länger bleiben möchte?
Aber wie wäre denn das dann gewesen, wenn jetzt dann diese Abstimmung gewesen wäre und zum Beispiel Scholz auch nicht im ersten Wahlgang gewählt worden wäre? Wie wäre denn das dann gelaufen? Dann hätte ja eigentlich Angela Merkel geschäftsführend auch nochmal wieder zurück müssen, oder? Oder hätte die das dann im Homeoffice gemacht?
Wahrscheinlich im Homeoffice, aber es ist ja so, dass du tatsächlich ab der Wahl bist du nur noch geschäftsführend tätig.
Genau, ja, richtig, ja. Ja, so ist das, aber du musst ja dann trotzdem noch was machen, weil es kann ja theoretisch was passieren, dass irgendwie die Brennstäbe von irgendeinem Atomkraftwerk durchbrennen oder sowas.
Ja, das kann natürlich
sein. Da musst du ja handlungsfähig sein. Irgendwie. Aber das machst du dann über Zoom-Sitzung. Da schaltest du dich dann nach Biblis und sagst ja.
Fährst die persönlich runter.
Kontrolle. Fährst die runter, wirfst die persönlich dann ins Eis. Genau. Ja. Schön. Ja. Es sind interessante Zeiten, in denen wir leben. Aber. Wow, was für eine Überleitung. Weniger interessant war da der Wettlauf um die Welt im ZDF. Hm? Fabian, was sagst du dazu?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses Format funktioniert hätte, wäre es wahrscheinlich nicht dort gelaufen, sondern woanders, beim anderen Fernsehsender, und hätte man das nicht mit Terra X gebrandet.
Im ersten. Dann, da jetzt total, da wäre das so ein Straßenfeger.
Nö, das wäre bestimmt bei RTL wäre das gut gelaufen.
Das ist ja interessant, ne? Weil RTL hat ja tatsächlich eine ziemlich ähnliche Sendung vor 20 Jahren schon mal probiert. Wusstest du das?
In
grober Anlehnung an Amazing Race, nämlich Peking Express hieß das damals.
Habe ich mir leider nie angeguckt, weil ich mir schon, also es geht mir mal ganz zurück. Ich habe irgendwann mal mit Quotenmeter angefangen.
Und, davon gehe ich aus, ja.
Ja, und irgendwann habe ich mal die Amerikaner gefragt, mich interessiert The Amazing Race. Das ist 2001 gestartet. Und dann haben die mir damals eine Videokassette zugeschickt und da haben die mich auch noch gefragt, ja, ich bin Europäer, nach Deutschland, was für ein Band brauchst du? Und dann haben die mir zwei Folgen zugeschickt aus Los Angeles Burbank, der vierten Staffel. Und da konnte ich dann das angucken und war natürlich geflasht, wie gut das war. Bloß die deutschen Fernsehsender sind da immer zurückgewichen von diesem Format, weil das halt Jerry Bruckheimer war und Jerry Bruckheimer ist halt vergleichsweise teuer.
Ah, du meinst, die haben vor der Lizenzierung dann zurückgeschickt.
Deswegen sind es immer leicht bescheidene Formate.
Stimmt, ja, hast du recht. Also es werden ja oft Formate lizenziert, wie zum Beispiel, weiß was ich, die Castingshow X-Factor oder auch Survivor, dass es dann auch in Deutschland so genannt wurde und es gab nie in Deutschland die Sendung mit dem offiziellen Namen The Amazing Race. Gab es nie bisher.
Genau.
Ja. Aber jetzt
Und bei Amazing Race ist es ja so, dass du tatsächlich meistens also es gab jetzt mal eine Staffel, die ging nur von Nordamerika nach Südamerika, aber für gewöhnlich geht es dann von Nordamerika immer nach Europa oder Afrika, von dort an dann irgendwie der Tausch und dann gehst du weiter nach Asien und dann vielleicht noch auf Ozeanien und dann landest du wieder in Amerika. Und es ist wirklich ein Rennen um die Welt. Ich habe dann auch bei Terra X Wettlauf um die Welt mich immer gefragt, naja, was ist denn das für ein dummer Titel, wenn ihr eigentlich nur in Südamerika rumreist. Das ist ja nicht die Welt.
Genau. Also ich wollte gerade sagen, es ging ja letztendlich dann nur von, in Anführungsstrichen, nur von Peru nach Argentinien. Ne? Und das Ganze ist eben eine Adaption von einer BBC-Sendung, die schon da ein paar Jahre läuft anscheinend und die jetzt von Tower Productions in Deutschland für das ZDF umgesetzt wurde. Und das ja sozusagen auch in der Medienberichterstattung hat man oft von einem Gradwandel irgendwie gelesen, ne? Oder so von einer neuen Stufe, die da erreicht wird für das ZDF, weil das geht ja schon so ein bisschen auch in die Reality-Schiene, also zumindest soft. Und es wurde so meistens als ein Schritt begriffen, dass sie jetzt dann in diese Richtung sich mehr öffnen, was man ja jetzt auch in der ARD sieht, wo jetzt die Werwölfe auch als Show, was ja auch Strategiespiel ist, ne? Und dann wahrscheinlich auch mit Promis besetzt werden wird, wie man das ähnlich bei Die Verräter sieht. Und dass die sich jetzt so langsam immer mehr diesem Genre öffnen, weil das anscheinend zumindest in Großbritannien etwas ist, was die BBC schon längst getan hat. Und genau.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man tatsächlich bei dem Format gedacht hat, wenn man jetzt sagt, man reist von Peru nach Brasilien beispielsweise, dass man dann gewisse Stellen abgrast, auch für die BBC damals, dass man da eben sagt, guck mal, da gibt es die und die Affen und da sieht man was von der Welt und das ist ganz oberflächlich und dann kann man ja auch so sagen, dann gibt es vielleicht Dokumentationen, wo man unten einblenden kann, aha, interessierst du dich für den und den Affen, hier eine Dokumentation in der Mediathek.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass so dieser Grundgedanke auch beim ZDF dahinter steckte, weil nicht umsonst haben die das Ganze ja unter die Marke Terra X mitgepackt. Ne? Also es gibt ja seit einiger Zeit beim ZDF diese Strategie, bestimmte Art von Sendungen unter dem Slogan Terra X, das ist ja eigentlich ein Wissensmagazin, und unter diese Marke zu packen, um wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit damit zu generieren, ne? Und vielleicht ein einheitliches Bild zu
schaffen. Genau, eine höhere Wertigkeit. Wir haben ja im ZDF beispielsweise am Sonntag auch, Sonntagmorgen, glaube ich, um 9.30 Uhr, das ist 37 Grad Leben, ich habe es gerade verwechselt, aber wir haben noch Terra
Explore. Ja, es gibt Terra Express, Explore, ja, sowas, ja, genau.
Aber ich meine, am Sonntag gibt es ja noch den Ableger. Ich muss gerade gucken, ich rufe es gerade auf. Terra Explorer. Genau, da geht es dann darum, letzte Woche kam, was kann ich dafür, Umgang mit Schuldgefühlen, Schuld in der Familie, mein Großonkel Hermann Göring, aber auch andere Themen wurden zuletzt erkundschaftet. Es ist sehr oft mit Leon Winscheid und da ging es zum Beispiel auch
um
Selbstmord.
Genau, also es geht letztendlich um wissenschaftliche Themen irgendwie zu vertiefen, genau.
Oder ein bisschen an der Oberfläche rumzukratzen bei Terra Explore.
Ja, oder wie bei Wettlauf um die Welt. Also wie du es schon gesagt hast, also so ein bisschen ging es eben darum, genau was du eigentlich schon geschildert hast, so ein paar auf diese, also es ist ja sozusagen nach Etappen strukturiert, ne? Also erstmal ist es so, die haben, es sind verschiedene Teams, insgesamt 5 an der Zahl, und die müssen halt von Peru nach Argentinien kommen, allerdings ohne Handy, ohne zu fliegen, also es gibt ein Flugverbot und haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Und dabei müssen sie natürlich, haben sie verschiedene Etappen, die sie durchlaufen müssen. Und diese Etappen sind halt geprägt von ich sag jetzt mal Jobs, die sie erledigen müssen. Und diese Jobs sind auch immer so landestypisch, je nachdem, wo die sich gerade aufhalten. Also zum Beispiel gibt es ein Fischrestaurant, wo die waren und die mussten dann da Fische ausnehmen. Dann gab es eine Region, wo die Salz hergestellt haben mit Arbeitern und solche Sachen. Also so Lokalkolorit damit reinzukommen, um genau das zu erfüllen, was du gesagt hast. Ne? Also
mal zu zeigen,
was gibt es da.
Das ist schon ein bisschen der Unterschied zu The Amazing Race. Weil dort war es eben so, dass es noch diverse Karten gab, dass du zum Beispiel zurückgeschickt werden musstest an den letzten Ausgangspunkt.
Okay.
Dass du auch natürlich geflogen bist, dass du aber auch völlig obskure Aufgaben erledigen musstest, wie irgendwas in einem Mailänder Kaufhaus suchen. Oder meine Lieblingsaufgabe, 1 Kilogramm Kaviar zu essen.
1 Kilogramm, okay.
Da haben einige geheult.
Da haben einige geheult, ja gut.
1 Kilogramm Fischeier ist wirklich viel.
Ist viel, ne? Also für Russen wäre das kein Problem, aber
es war auch wirklich in Russland damals.
Für manche andere ist das eine Herausforderung. Auf jeden Fall ging es grob genau darum und das hat halt auch so diesen Charakter, dass man eben sagt, ja, wir haben, das Ganze ist schon irgendwie so als Challenge ausgerichtet, aber eigentlich soll es eben auch ein Wissensformat sein, ne? Also eben Inhalte ausstrahlen, Inhalte transportieren, um sozusagen Facetten von anderen Kulturen zu zeigen. Und es ist halt eben deswegen auch zur Hälfte eine Reisereportage und das ist eigentlich auch genau das, was man an der Geschichte kritisieren kann, weil mein Eindruck eben war, dass das Format sehr unentschieden ist. Also, dass es sehr mit sich selber struggelt in seiner eigenen DNA und dass so diese Mixtur zwischen Reisereportage und Game Show, also Challenge Show, dass die unausgegoren ist und das merkt man dem Format auch an und diese Unausgegorenheit und diese Unentschiedenheit, die schadet letztendlich dann auch der Dramaturgie, weil es sozusagen nicht geschafft wird, eigentlich also ein Wettlauf oder eine Challenge, die braucht ja eigentlich eine Dringlichkeit, damit das wirklich spannend ist und genau diese Dringlichkeit, die verkörpert sich auch eben deshalb nicht, weil immer zu viele Nebenbaustellen sozusagen aufgemacht werden, die mit dem eigentlichen Wettlauf gar nichts zu tun haben und im Gegenteil den Wettlauf sogar bremsen, ausbremsen, weil dann zum Beispiel mittendrin mit Robben geschwommen wird, was überhaupt nicht auf den Wettlauf einzahlt, weil viel mehr verlieren die da Zeit. Und
okay,
es ist jetzt
ist
nicht so, dass
komisch.
Die durch irgendein Meer schwimmen, um dann am anderen Ufer anzukommen, um weiter nach vorne zu kommen, sondern das sind so Zwischenstationen, auf denen die sich aber gar nicht weiter Richtung Ziel bewegen. Und das ist natürlich praktisch genau was dann eben halt auch diese sich zuspitzende Spannung des immer weiter nach vorne Kommens irgendwie halt beschädigt sozusagen oder nicht zustande kommen lässt. Und deswegen muss man einfach sagen, dass vielleicht sogar diese Entscheidung, das unter dieses Terra X-Label zu fassen, nicht unbedingt die klügste war. Und ich glaube, dass diese Unentscheidenheit auch dazu beiträgt, dass das Letzte letztlich gescheitert ist. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wenn man das so bei RTL gemacht hätte, zum Beispiel unter der Marke Geo, und es halt einfach genau so gemacht hätte, wie die das jetzt gemacht haben beim ZDF, wäre das auch in die Binsen gegangen. Weil es einfach größtenteils, ehrlicherweise, echt ziemlich lahm war. Muss man leider einfach so sagen. Das kann ich jetzt schon mal als Fazit vorwegnehmen. Und warum das so war, können wir jetzt vielleicht dann noch mal ein bisschen drauf eingehen, ne?
Ja, es ist natürlich schon krass, wenn man dann einfach nur so eine Sendung anguckt und schon feststellt, ui, das ist aber langweilig.
Ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, es ist ja so, ich habe das Ganze nachträglich geguckt in der ZDF-Mediathek. Oh, heißt ja nicht mehr ZDF-Mediathek, ne?
Doch, wir sagen
weiter auch ZDF-Mediathek. Bescheuert, weil wenn ich jetzt sage, ich habe das im ZDF geguckt, weiß keiner, ob ich das jetzt linear geguckt habe, ob ich das nachträglich
gespielt habe. Auf ZDF, um ZDF oder um ZDF herum, wie Böhmermann sagt.
Okay, das gefällt mir. Dann sage ich, ich habe das um das ZDF herum geguckt. Und nein, also ich habe es nachträglich on demand geguckt, sagen wir so. Genau, und ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir den Podcast nicht dazu gemacht hätten, dann hätte ich die erste Folge, die ja im Streaming gesplittet war, auf 45 Minuten, also die erste Folge war 45 Minuten lang, die hätte ich nicht zu Ende geguckt, wenn wir nicht den Podcast dazu gemacht hätten. Und ich glaube auch, dass wenn man sich mal die Verlaufskurve angeguckt hätte der Sendung, könnte ich meinen Arsch drauf verwetten, dass du gesehen hättest, dass das Publikum nach und nach da flöten geht. So in den ersten 20, 25 Minuten, schätze ich mal. Weil da diese Machart dieser Sendung schon relativ offenkundig gewesen ist und offenkundig wurde und das Publikum, glaube ich, schon relativ schnell merken konnte, wie diese Sendung aufgebaut ist und wie sie inszeniert ist und dass sich daran auch nichts mehr verändern wird. Ich kann mir vorstellen, dass da schon einige abgeschaltet haben, weil die Quote war ja letztendlich auch extrem schlecht, ne? Und also mich wundert das nicht. Dafür lief da zu wenig nicht zusammen. Dafür wurde da meiner Meinung nach zu viel falsch gemacht, ohne alles komplett in Schutt und Asche zu reden, weil es gab schon den ein oder anderen Aspekt, der durchaus gelungen war und wo man durchaus hätte drauf aufbauen können und den man als Learning da auch durchaus aus dem Format mit rausnehmen kann. Zum Beispiel den Cast.
Ja, ich wollte noch kurz dazu sagen, vielleicht hätte man auch noch einen größeren Cast gebraucht, damit es alles ein bisschen intensiver wirkt, aber du sagst eben nein.
Bin ich komplett anderer Meinung. Um das schon mal vorwegzunehmen, ich werde am Wochenende eine Sendungsidee von mir auf Quotenmeter pitchen und da wirst du sehen, dass ich genau die andere Richtung eingeschlagen habe in dieser Idee. Muss aber dazu sagen, dass ich diese Idee schon vor anderthalb Jahren entwickelt habe. Also die ist jetzt nicht irgendwie aufgebaut, grundsätzlich, auch wenn es Ähnlichkeiten gibt an jetzt dieses Wettlauf um die Welt. Aber es gibt viele Parallelen, weil das auch angelehnt ist an The Amazing Race. Und die Entscheidung, die ich zum Beispiel da getroffen habe, ist tatsächlich die, eben mit weniger Teams zu arbeiten und das Ganze als klares Duell zu formieren. Also ich glaube, dass das etwas ist, was dieser Konstellation dramaturgisch gut tut, weil ich denke mir dann, bei The Amazing Race sind das ja noch viel, viel mehr Teams, ne?
Genau.
Und ich finde einfach, dass dadurch so etwas sehr, am Anfang zumindest, etwas sehr Fragmentiertes entsteht und es wird oft hin und her geschnitten. Es gibt häufige Ortswechsel, es gibt häufige Zeitwechsel und ich glaube einfach, wenn man das als ein klares Duell aufbauen würde, wo es einfach nur zwei Teams gibt und du hast ein Ziel und das Ziel ist einfach nur, welches der beiden Teams kommt als erstes an diesem Ziel an, finde ich, kannst du das dramaturgisch viel klarer, aber trotzdem dann durch diese Klarheit intensiver aneinander schneiden, weil du hast einfach immer, kannst dich klar verorten, sowohl im Raum und Zeit, weil
klingt aber auch so ein bisschen nach Joko und Klaas Duell um die Welt vielleicht.
Wobei es da ja drum geht, in verschiedenen
Punkte
Herausforderungen
machen,
Punkte einzusammeln.
Dann gab es doch diese Studiospiele, die völlig nichts sagen.
Waren. Ja, die das dann auch nochmal, ja genau. Auf jeden Fall, nee, es ist schon anders. Aber ich finde halt, dass, also für mich ist es immer schwierig, wenn das zu viele Teams sind, weil das bekommt einfach etwas sehr Unübersichtliches dann Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte an der Sendung, die ich habe, dass es eben sehr viele Raumwechsel, sehr viele Zeitwechsel gab, die dann auch nicht immer skizziert wurden. Also du wusstest dann teilweise gar nicht, wo sind die da? Du wusstest teilweise auch nicht, wie spät ist es? Und deswegen fehlt dann irgendwie so eine Vergleichbarkeit, weil wenn die einen schon im Bus sitzen und weiter Richtung ihre nächste Etappe fahren und die anderen sind aber beispielsweise noch irgendwo in Lima und machen da irgendwas, weißt du nicht, wie weit die zeitlich auseinander liegen. Und das ist aber wichtig für den Wettlauf, weil beim Wettlauf musst du eigentlich immer wissen, wer hat gerade einen Vorsprung, wer liegt zurück. Und das ist in dem Format ganz schwierig gewesen. Das hat sich ganz schlecht transportiert und deswegen ist auch diese Spannung nicht aufgekommen. Und ich glaube einfach, je mehr Teams du da hast, desto schwieriger ist das zu erzählen und desto schwieriger ist das klar zu machen. Allein schon aus organisatorischen Gründen. Und deswegen war mein Impuls einfach, wenn man sowas macht, die Zahl der Teams zu verringern, auch wenn dadurch, wenn man Pech hat, natürlich auch eine dramaturgische Schwäche durchaus entstehen kann. Ne? Also einmal kannst du sagen, du nimmst dem Ganzen dadurch eine gewisse Vielfalt, weil wenn du 5 Teams hast, hast du eine höhere Chance, dass du da interessante Menschen findest, die auch was zu erzählen haben und die auch irgendwie unterhaltsam sind. Und wenn du nur 2 Teams hast und du hast Pech, dann sind das bei alles langweilige Leute. Aber ich sag jetzt mal, wenn du da einen guten also wenn du da gute Leute holst, dann hast du Glück und ich glaube, dann ist das einfach dichter. Und
ja, es ist durchaus schwierig da vielleicht wirklich eine gute Konsistenz zu finden, weil du ja natürlich auch kein Reality-Publikum jetzt beim ZDF
vermutest,
vermutest, genau.
Ja, wobei, da können wir vielleicht dann mal zu dem nächsten Punkt kommen. Ich durchaus finde, dass das einer der Punkte war, den das Format gut gemacht hat. Tatsächlich so von der Besetzung der Leute und auch irgendwie, also wir haben ja letztes Mal gesagt, als wir über Promis unter Palmen gesprochen haben, für dich kennzeichnet sich gutes Reality-Fernsehen vor allen Dingen in der Interaktion der Leute und die irgendwie authentisch einzufangen. Und ich finde, das hat das Format in gewisser Hinsicht schon gut gemacht. Also zum Beispiel Thomas Lückerath, ja, hat zum Beispiel auf DWDL auch eine Kritik gemacht, wo er das auch angesprochen hat, dass er das Casting ganz gut gelungen fand, wo ich ihm zustimme. Und zum Beispiel ein ganz großer Glücksgriff, da war ein Mutter- und Sohn-Gespann. Also die Mutter ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht 45, der Sohn Anfang 20, Mitte 20. Und die beiden waren wirklich einfach so Reality-Gold. Also die beiden, die haben untereinander sich immer gerieben, die haben sich gekebbelt, aber auf so eine ganz liebevolle Art und Weise. Sie hat ihn dann oft irgendwie belehrt und irgendwie gesagt, ja, er bleibt für mich immer mein kleines Kind und so, dass ich auch so ein bisschen bevormunde. Der hat dann versucht, sich so ein bisschen davon zu emanzipieren. Aber ich fand das sehr gelungen und für mich war das tatsächlich auch eine Art und Weise, dann teilweise so in diesen Interviews, wie ich mir Reality-TV in der Hinsicht wirklich häufiger wünschen würde. Nämlich nicht, dass du, ich habe teilweise immer in diesen Reality-Shows so den Eindruck, dass dann immer so dieses Trashige zu sehr überforciert wird, indem dann so soft-scripted-mäßig auch irgendwelche Aussagen oder Dialoge irgendwie vorformuliert werden, die dann auswendig lernen. So habe ich teilweise den Eindruck. Und das habe ich da gar nicht. Den Eindruck hatte ich da gar nicht. Also da hatte ich wirklich den Eindruck, die sind total authentisch und die sind auch unterhaltsam, aber auf eine ganz natürliche Art und Weise, wie die wirklich sind.
Ja, da darf ich auch noch mal kurz einhaken. Ich habe mir letztens mal die letzten 20 Minuten von Amore unter Palmen angeguckt.
Okay, und da war das Gegenteil.
Da war es natürlich immer diese Cringe-Momente. Ja. Und das Allerbeste war dann, es ist so geil, dieses Privatfernsehen. Weil
Privatfernsehen.
Ja, es ist einfach so. Also da geht es dann irgendwie, in den letzten 15 Minuten ging es darum, dass die beispielsweise irgendwie nochmal eine Teilnehmerin hatten, die mit ihrer besten Freundin von Frankfurt am Main irgendwo anders hinfliegt und dann fliegen sie noch weiter. Und dann wird die ganze Zeit irgendwie zum Team geschalten und ah, wie geht's denn euch? Und ja, wir sitzen jetzt seit 3,5 Stunden im Flugzeug, ist alles vereist. Wir wissen gar nicht, ob wir heute noch loskommen. Und du weißt halt einfach, ja, aber die kommen definitiv noch los. Es ist halt einfach so. Und das Ding heißt ja Amore unter Palm und nicht irgendwie zwei Mädels hocken im Flugzeug und warten. Und das finde ich halt auch immer so krass, dass du dann halt ja völlig Themenverfehlungen an solchen Formaten machst.
Ich muss sowieso sagen, also wir können es ja jetzt so offen sagen, wir haben auch mal kurz überlegt, ob wir über die Sendung sprechen, ne? Und ich habe mir die ersten 5 Minuten davon angeguckt und dann habe ich das Ding in die Tonne gekloppt, weil ich hätte sonst in die Wand geboxt. Weil als ich da schon den ersten Typ gesehen habe, der irgendwie gesagt hat, irgendwie in Deutschland ist das ja so, die Frauen wollen irgendwie nicht mehr nur im Haushalt arbeiten und irgendwie hinterm Herd stehen und all so ein Scheiß. Also ich weiß nicht, ob man irgendwie sowas im Jahr 2025 überhaupt noch ausstrahlen sollte. Also
unnatürlich,
ich weiß nicht, ich hatte ein ganz, ganz ungutes Gefühl bei der Sendung. Also.
Und natürlich legendär in der Sendung auch natürlich, man lässt sich noch von irgendwelchen Fischen die alten schlapprigen Knoten von Füßen abbeißen.
Ja, sowas gibt es. Es mag Sinn machen, aber im Fernsehen sehen will ich das nicht.
Ich will generell keine Füße im Fernsehen sehen.
Ich will keine Füße im Fernsehen sehen, nein. Ja, ja. Ja, ich brauche es auch nicht unbedingt, nein.
Ja, aber ja, auf diese Sendung haben wir dann eher nicht drauf geguckt. Und,
haben wir nicht drauf
geguckt, ja. Ich finde es tatsächlich spannend, wie auch wie das ZDF versucht, jünger zu werden. Sie haben es ja auch mit Böhmermann geschafft. Sie sind aber auch zum Beispiel, was total interessant ist, auch dieses Quiz bei RTL, bei ZDF, der Quiz-Champion oder so, der läuft bei den jungen Leuten extrem erfolgreich.
Der läuft recht erfolgreich, ja. Ja, ich meine auch gerade sowas wie, wer weiß denn sowas, ne? Das, wobei jünger ist dann halt immer die Frage. Also ich glaube, das sind dann vielleicht in erster Linie Leute so,
wie ich.
Vielleicht 40 so.
Ja,
Mitte 30, 40. Der. Und ich sag jetzt mal, die ganz jungen Leute, die, also was heißt ganz jung, in Anführungsstrichen so 25, zwischen, ich sag jetzt mal so zwischen 18 und 25, die Leute, ob die dann so, wer weiß denn sowas gucken, weiß ich jetzt nicht. Also,
ja, aber es ist halt einfach so, wenn du zum Beispiel nach einem stressigen Samstag nach Hause kommst und da denkst du dir jetzt auch nicht irgendwie, oh, ich tue mir jetzt die neueste, geilste Netflix-Serie reinziehen, wo ich so viel mitdenken muss, das neue House of Cards, sondern sagst du einfach, okay, ich mache jetzt vielleicht eine Pizza und gucke jetzt noch ein bisschen das an und dann zappe ich nochmal durch und am Ende gucke ich am Ende des Abends um 22.30 Uhr vielleicht nochmal eine Arte-Dokumentation bei YouTube.
Ja, sicherlich, also klar, also ich brauche auch irgendwas, ne? Also zum Beispiel QOTV total oder so, also so ist nicht.
Aber, das gucke ich seit der Verlegung auf Dienstag, denke ich nicht mehr dran. Es tut
echt?
Mir wirklich leid.
Ich gucke es auch teilweise, glaube ich, 2-3 Folgen
mittwochs
nachholen,
nach.
Aber
ich wollte es meistens
mittwochs
nach.
Mach's doch mittwochs, also kannst du doch. Ja. Ja, vielleicht nochmal zum Wettlauf zurückzukommen, um nochmal ein paar Faktoren rauszuarbeiten, die letztlich da vielleicht dann zu beigetragen haben, dass das Ganze nicht so gut funktioniert hat. Eine Sache war auf jeden Fall auch, wobei ich verstehen kann, dass man das gemacht hat und ich auch nicht die goldene Lösung habe, wie man das besser machen könnte, es halt so war, dass die Paare, also es waren ja immer Zweierteams, die haben das ganze Geschehen dann nachträglich nochmal von zu Hause aus kommentiert. Auch, um die als Person ein bisschen besser kennenzulernen, also die haben dann auch nochmal über sich erzählt und haben dann aber auch über die Reise nochmal gesprochen. Und das hat aber zusätzlich nochmal mehr dafür gesorgt, dass eigentlich ständig die Zeitebenen gewechselt wurden. Und auch die Raumebenen, weil die waren ja wieder dann zurück in ihrer Heimat. Ja. Und das hat so ein bisschen das verhindert. Ja.
Das, also deswegen hat man ja, also entweder man macht es vor Ort, damit man noch so ein bisschen da im Flow drin ist.
Ja, genau.
Oder man lässt es vielleicht bleiben, weil dass du so lustig bist wie Joko und Klaas, die dann nochmal ihre Einspielfilme kommentieren. Das ist nicht möglich.
Ja, wobei ich teilweise schon fand, dass die Kommentierung dann durchaus ihren Charme hatte, aber ja, es war halt so, dass das so ein bisschen dieses Aufgehen vor Ort verhindert hat. Also ich glaube, eine Stärke von dem Format theoretisch hätte sein können, dass man wirklich so dieses Feeling hat, du wirst jetzt irgendwie in Peru oder sonst irgendwo reingeworfen, irgendwo in eine Innenstadt von Lima, wo irgendwie total viel los ist und du kommst da so richtig rein und folgst denen dann so, wirst da auch so mit reingezogen vielleicht, weil das so was Begleitendes bekommt, weil die Kamera dann so diesem Geschehen folgt, ja, also die folgt denen dann irgendwie, wie sie irgendwie durch Lima hetzen müssen, weil die da was zu erledigen haben oder irgendwie vorankommen müssen. Und das Ganze ist halt zum Beispiel auch, das braucht aber sozusagen Erzählzeit. Und wenn du aber immer wieder dieses durchbrichst und dann praktisch wieder in die andere Zeit wechselst und zum anderen Ort, dann hast du dieses Aufgehen nicht. Und ja, das war auch ein Problem, finde ich, was dann so ein bisschen diesem Aufbau der Atmosphäre und auch so diesem Aufbau der dieser Sogwirkung und dieses immer mehr da reinkommen und so dieser Dringlichkeit letztendlich dann auch nicht gerade Abhilfe getan hat. Und wo ich auch, ja, wo ich dann gesagt hätte, vielleicht hätte man die Statements tatsächlich besser noch geringer dosiert eingesetzt und dann eben halt auch Statements dann vor Ort irgendwie gefilmt. Weil ich glaube, dass das definitiv geholfen hätte, ja. Also das war dann leider auch ein Punkt, der mich teilweise so ein bisschen gestört hat, ja. Hm. Genau.
Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder für heute am finalen Punkt angelangt und geben keine Einschaltempfehlung nach draußen.
Nee, also dafür, was vielleicht ich zum Abschluss nochmal sagen kann, ist, was ich gelungen fand, war wirklich, dass handwerklich schöne Landschaftsaufnahmen gemacht wurden. Also so vom Filmen her, wie da dann zum Beispiel die Wüste eingefangen wurde, und andere Landschaften, kann ich da handwerklich gar nichts gegen sagen. Schöne Aufnahmen. Aber ich glaube, das ist halt auch was, für das du da nicht extra diese Sendung einschalten musst. Und deswegen, ja, würde ich auch wirklich sagen, ich glaube, man kann andere Sachen gucken, mit der man seine Zeit dann besser irgendwie rumkriegt. Also, ja.
Ja. Und wenn euch langweilig ist, ich habe vorhin gesehen, es gibt von Der Alte mal wieder die allererste Folge in der ZDF-Mediathek. Guckt euch das mal an. Und
stimmt, die laden so Klassiker hoch, ne? In letzter Zeit auch so.
Ich habe die vor 15 Jahren schon gesehen.
Ein Fall für zwei.
Genau.
Ja.
Ja, und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Und, hören wir uns nächste Woche wieder. Und vielleicht schon mal so ein bisschen noch mal anteasen. Am Wochenende. Unsere
Podcasts gehen weiter auch.
Unsere Podcasts gehen weiter und wie gesagt, am Wochenende meine Formatidee, sie heißt Schatztruhe, Wettlauf ums Gold. Und da werde ich so ein bisschen, ja, Gold, ne? Gold geht immer. Und da werde ich, wie gesagt, nochmal ein bisschen versuchen rauszuarbeiten, wie ich denke, wie man das so ein bisschen aufziehen könnte und wie man für eine Verdichtung sorgen kann. Und ich hoffe, ihr freut euch da vielleicht schon ein bisschen drauf und würde mich sehr freuen, wenn ihr das lest und vielleicht auch ein bisschen Feedback gebt. Also, ja, so viel dazu.
Alles klar. Okay, dann hören wir uns.
Okay. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.